Deutschlandfunk. Hintergrund.
Kampf gegen Putin. Russische Oppositionelle und die Pläne für einen Machtwechsel. Eine Sendung von Thomas Franke.
Vor wenigen Tagen sorgte US-Präsident Joe Biden in einer Rede in Warschau für Aufsehen, als er sich klar zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine und zu Präsident Wladimir Putin äußerte.
Ein Diktator, der darauf aus ist, ein Imperium wieder aufzubauen, wird niemals die Liebe eines Volkes zur Freiheit auslöschen. Brutalität wird den Willen, frei zu sein, niemals zermalmen. Die Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland sein. Denn freie Menschen weigern sich, in einer Welt der Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit zu leben.
Und dann sagte er den Satz, der um die Welt ging.
For God's sake, this man cannot remain power.
Um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.
Kommentatoren werteten diesen letzten Satz Bidens als Aufforderung, Russlands Präsidenten zu stürzen. Die russische Führung sprach von einem Aufruf zum Regime-Change. Wjatscheslaw Wolodin, Sprecher der Staatsduma, nannte die Äußerung hysterisch. Sie sei ein Ausdruck der Machtlosigkeit. Der US-Präsident sei krank. Biden aber hat seine Aussage noch einmal bekräftigt. Und tatsächlich berührt er Fragen, die viele Menschen bewegen. Wie kann man Wladimir Putin davon abhalten, die Ukraine weiter zu zerstören und tausende Menschen töten zu lassen? Und wie kann man sein Regime stoppen, das im eigenen Land jeden Widerspruch im Keim erstickt? Einer, der sehr genau weiß, wozu das Regime von Wladimir Putin fähig ist, ist der Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Murza. Er hat 2 Giftanschläge überlebt, mutmaßlich ausgeführt von staatlichen Stellen. Kara-Murza war ein enger Vertrauter des 2015 ermordeten russischen Oppositionsführers Boris Nemtsov. Er ist Journalist und hat Ende Februar gemeinsam mit anderen Intellektuellen und Geschäftsleuten das russische Antikriegskomitee gegründet. Dessen Ziel ist der Kampf gegen Wladimir Putin. Wladimir Kara-Murza ist einer der wenigen Beteiligten, die zumindest teilweise noch in Russland leben.
Ich bin ein russischer Politiker. Ein russischer Politiker muss in Russland sein. Es ist eine Frage des Prinzips. Ich denke, das beste und größte Geschenk, das diejenigen, die gegen Putin sind, ihm machen können, wäre, wegzulaufen. Wenn ein Dissident erstmal außer Landes ist, verliert er sehr schnell den Sinn für die alltägliche Realität. Der ist aber notwendig, um die politische Arbeit fortzusetzen. Und was noch wichtiger ist, er verliert die moralische Autorität, weiterzumachen. Man kann nicht irgendwo an einem weit entfernten, sicheren Ort sein und den Leuten sagen, was sie tun sollen. Das funktioniert nicht.
Die Regierungen des früheren Ostblocks entledigten sich ihrer Kritiker gern, indem sie sie nach einer Auslandsreise nicht mehr einreisen ließen und einfach ausbürgerten. In der letzten Woche fand in Berlin eine mit hochkarätigen Experten besetzte Konferenz statt mit dem Titel »Russland und der Westen – Wie umgehen mit einem repressiven und konfrontativen Russland?« Sie wurde von dem Berliner Think Tank Zentrum Liberale Moderne organisiert. Die Frage, wie man Putin und den Krieg stoppen kann, dominierte die Veranstaltung. Aber die Sichtweisen, wie man dieses Ziel erreicht, gehen weit auseinander. Einer der Teilnehmer war der Ökonom und Leiter des Zentrums für postimperialistische Studien in Moskau, Wladislaw Inozemtsev. Er sagte:
Ich denke, es ist vor allem der Widerstand der Ukrainer, der den Lauf der Ereignisse verändern kann. Er ist viel wichtiger als Sanktionen gegen Russland, als Forderungen westlicher Länder. Wenn sich die Ukrainer an der Front durchsetzen, am Boden, kann es tatsächlich möglich sein, dass dieser Krieg gewonnen wird.
Und das sei von entscheidender Bedeutung auch für das weitere Schicksal Russlands. Inozemtsev hält das Regime von Wladimir Putin derzeit für recht stabil. Allerdings seien viele derjenigen, die in der Zeit von Wladimir Putin aufgestiegen sind, mittlerweile sehr unzufrieden mit dem Präsidenten.
Was er in den letzten Jahren und besonders in den letzten Wochen und Monaten getan hat, gefährdet die Existenz dieser Elite, ihre Lebensbedingungen, ihre Verbindungen zum Westen, ihre finanzielle Solidität, alles. Diesen Leuten geht es nicht um einen Regimewechsel. Es geht ihnen darum, Herrn Putin loszuwerden. Und es sollte etwas getan werden, um diesen Konflikt zwischen ihm und seinen engeren Helfern zu entfesseln.
Unternehmer und Beamte, die Putin wohlgesonnen sind, haben es in den mehr als 20 Jahren seiner Herrschaft zu großem Reichtum gebracht. Oft haben sie ihren Besitz auf Kosten der öffentlichen Haushalte, auf Kosten der russischen Staatsbürger angehäuft. Die inzwischen verbotene Antikorruptionsstiftung des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexei Nawalny hat in den letzten Jahren viele solcher Fälle öffentlich gemacht. Der Geschäftsführer der Stiftung, Wladimir Aschurkow, lebt bereits seit einigen Jahren in London. Auch er hält es für möglich, dass sich die Wirtschaftseliten gegen Putin wenden. Denn der erscheine nicht mehr als Garant für ein gutes Leben.
Man braucht eine Kombination aus dieser Unzufriedenheit in den Eliten und den Massenprotesten in der breiten Bevölkerung. Dieser brutale und sinnlose Krieg, den Putin vor einem Monat begonnen hat, beschleunigt meines Erachtens die Zeit, in der dies geschehen wird. Denn die Leute in der Elite sind schockiert. Sie haben gesehen, dass ihr Lebensstil auf den Kopf gestellt wurde. Sie haben gesehen, dass ihr Vermögen dezimiert wurde. Dazu die Reisebeschränkungen, eigentlich alles.
Dass es Erosionen im Umfeld Putins gibt, ist unverkennbar. Anatoli Tschubas, Berater Putins für nachhaltige Entwicklung und eine Schlüsselfigur des wirtschaftsliberalen Lagers, hat in der vergangenen Woche seinen Posten niedergelegt und Russland verlassen. Doch bisher beschränkt sich das auf die Wirtschaftseliten. Die Vertreter der sogenannten Machtblöcke, Geheimdienst und Militär, scheinen weiterhin fest zu Putin zu stehen. Und dennoch glauben einige Experten und Oppositionelle, Putin habe Angst. Immer länger sind die Tische geworden, an denen er andere Staatschefs empfängt und die eigenen Minister. In dieser Angst sieht Michail Chodorkowski eine Chance für Putins Ende. Chodorkowski ist einer der schärfsten Gegner Putins.
Putin hat kürzlich mehr als 1000 Beamte aus seinem Umfeld und aus den Behörden gefeuert. Ich denke, er tauscht auch sein Wachpersonal regelmäßig aus. Irgendwann wird es möglicherweise die Chance geben, dass er mal einen Fehler macht.
Michail Chodorkowski war mal einer der reichsten Menschen Russlands. Auch er zählte zu den Oligarchen, gehört zur Elite des Landes. Er kam in den 90er Jahren zu Geld und finanzierte unter anderem liberale Parteien, forderte Menschenrechte und einen freien Wettbewerb. Er verdächtigte die Regierung unter Putin der Korruption und kritisierte dessen Politik offen. Dann nahm die Polizei ihn fest. Chodorkowski verlor mehrere Gerichtsprozesse und verbrachte mehrere Jahre in Arbeitslagern. Amnesty International nahm sich seines Falles an, bezeichnete seine Verhaftung als politisch motiviert. Andere Oligarchen kooperierten mit Putin. Gegen viele von ihnen haben die westlichen Staaten Sanktionen verhängt. Diese Leute hätten kein Gewissen, sie seien ausschließlich an Geld interessiert. Und genau deshalb gäbe es eine Chance, sie jetzt gegen Putin in Stellung zu bringen, glaubt der Moskauer Ökonom Wladislaw Inosemtsev.
Ich befürworte einen Ansatz, den ich den Milosevic-Ansatz nenne.
Inosemtsev schlägt vor, die russischen Wirtschaftseliten mit einem Versprechen zu ködern, nämlich Sanktionen aufzuheben, sobald Wladimir Putin dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag überstellt werde.
Zunächst einmal sollte man Putin die Legitimität entziehen, indem man sagt, dass er ein Kriegsverbrecher ist. Man sollte ein Tribunal einrichten, Beweise sammeln, sie international vorlegen und Herrn Putin, Verteidigungsminister Shoigu oder den Chef der Streitkräfte, Gerasimov, und vielleicht einige Generäle anklagen, aber nicht die Mehrheit der russischen Elite. Zurzeit sanktioniert der Westen alle und das schweißt sie noch fester zusammen. Um Putin zu entmachten, sollte der Westen fordern, dass nur ein kleiner Kreis von Personen nach Den Haag ausgeliefert wird. Die Sanktionen können dann am Tag nach deren Ankunft aufgehoben werden.
And if they are there, the sanctions will be lifted next day.
Dass Russland damit nicht automatisch demokratisch würde, ist auch Inosemtsev klar. Auch in Serbien haben die Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Milosevic und das Ende der Sanktionen nicht automatisch Reformen in Gang gesetzt. Zu viel dürfe man von den Wirtschaftseliten in Russland ohnehin nicht erwarten, meint Inosemtsev. Man müsse ihnen klar sagen, dass es nur um Putin geht.
You don't want to democratize Russia, you don't want, you know, to.
Es geht nicht darum, Russland zu demokratisieren. Russland soll nicht Teil der NATO werden. Das System der Föderation soll nicht demontiert werden. Es geht nicht darum, das Land zu verändern. Es geht jetzt einzig darum, Herrn Putin abzusetzen. Wenn er dann nach Den Haag geschickt wird, kann die russische Elite tun, was sie früher getan hat. Ich glaube, dass 99% der russischen Elite zumindest nicht nationalistisch sind, nicht imperialistisch, sondern nur an Kommerz orientiert. Sie wollen einfach nur so viel Geld wie möglich aus dem Land herausholen, das Land wie ihr Privateigentum behandeln und ein wunderbares und wohlhabendes Leben genießen.
Enjoy a wonderful and affluent life.
Aber kann Inosemtsevs Ansatz, mit den Wirtschaftseliten zu kooperieren, funktionieren? Wladimir Aschurkow von der Antikorruptionsstiftung Nawalnys ist skeptisch.
Die Geschichte ist nicht sehr freundlich zu Menschen, die sich auf Wunschdenken stützen.
Aschurkow setzt für ein Russland ohne Putin eher auf Politiker, die in der Vergangenheit bereits Regierungsverantwortung trugen, sich angesichts der immer stärkeren Repressionen Putins aber zurückgezogen haben.
Ich glaube, wenn man Menschen, die an der Macht waren und wissen, wie das Regime funktioniert, eine Motivation gibt, die schweigende Seite der Putin-Unterstützer zu verlassen und auf die Seite des Guten zu wechseln, dann wäre das schon ein ziemlich kraftvoller Aspekt im gemeinsamen Bemühen, diesen totalitären Staat aufzulösen.
Sie selbst, das Netzwerk Nawalnys, sähen derzeit keine großen Möglichkeiten, das Ende von Putins Herrschaft zu beschleunigen, sagt Aschurkow. Ende Februar riefen sie ihre Anhänger in Russland auf, gegen den Krieg zu protestieren. Massenaktionen wurden daraus nicht. Seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar haben die Behörden mehr als 15.000 Menschen im Zusammenhang mit Friedensaktionen vorübergehend festgenommen, berichten Nichtregierungsorganisationen. Trotzdem hat Aschurkow die vage Hoffnung auf breiten Widerstand in der russischen Bevölkerung nicht aufgegeben.
Dem durchschnittlichen Russen sind die eigenen wirtschaftlichen Kosten vielleicht noch nicht bewusst. Aber er sieht, wie die ausländischen Marken Russland verlassen. Die Preise steigen ziemlich schnell. Und ich denke, dass es in den nächsten Monaten Hunderttausende von Arbeitslosen geben wird. All das bereitet den Boden für einen Wechsel. Mir fehlt der Zeitrahmen und ich habe keine Szenarien, wie es sich manifestieren wird. Aber alle Bedingungen sind vorhanden.
Aschurkow beschreibt die Strategie des Nawalny-Teams einstweilen so.
Wenn die Zeit kommt, dann wollen wir als die am besten organisierte, unabhängige politische Organisation am Tisch sitzen, an dem die Zukunft Russlands entschieden wird.
Alexei Nawalny hatte es geschafft, die wohl schlagkräftigste oppositionelle Struktur in Russland aufzubauen. Ein landesweites Netzwerk von Wahlkampfstäben. Gerichte haben sie, wie auch die Antikorruptionsstiftung, für extremistisch erklärt. Seitdem ist jede Tätigkeit in ihrem Namen, ja sogar jede Sympathiebekundung, mit hohen Risiken verbunden, bis hin zu langjährigen Haftstrafen. Die Aktivisten und Mitarbeiter sind entweder in Haft oder im Ausland. Auch Nawalny erhielt vor kurzem eine weitere mehrjährige Haftstrafe. Sergei Lukaschewski leitet das Sacharow-Zentrum in Moskau, ein Museum und Kulturzentrum, das sich vor allem um Menschenrechte und um die Geschichte sowjetischer Dissidenten kümmert.
Revolutionen, Regimewechsel geschehen nicht nur aufgrund von Bürgerdemonstrationen. Sie geschehen, weil es eine Spaltung der Macht gibt, weil es Institutionen gibt, die die Macht ausüben können, die die Macht vom autoritären Führer übernehmen können.
In Russland gäbe es keine unabhängigen Institutionen mehr. Und es sei sehr unwahrscheinlich, dass sie sich jetzt bilden, sagt Lukaschewski.
Putin ist rechtmäßig an die Macht gekommen. Und dann hat er allmählich, ganz allmählich, mit sehr kleinen, kalkulierten Schritten seine Macht gefestigt. Und sehr bald gab es keine wirkliche Opposition mehr, keine wirklich freien Massenmedien und es gab keine Möglichkeit mehr, irgendwelche zivilen Massenbewegungen zu schaffen.
Und so erwartet auch der Moskauer Politiker und Journalist Wladimir Karamursa keinen Aufstand der Bevölkerung. zumal es nahezu keine unabhängige Berichterstattung über den Krieg mehr im Land gibt.
Die wichtigste Aufgabe besteht darin, den Menschen die Augen für das zu öffnen, was gerade passiert. Ihnen zu helfen, diese schrecklichen Kriegsverbrechen zu sehen, die das Putin-Regime begeht, angeblich im Namen unseres Landes. Wissen Sie, Boris Nemtsov hat kurz vor seinem Tod gesagt, dass die beiden wichtigsten Aufgaben für die Opposition in Russland heute Bildung und Wahrheit sind. Und ich denke, diese Worte klingen heute sehr wahr.
And I think those words ring very true today.
Sie von außen zu unterstützen, ist angesichts vieler Gesetze, mit denen Russland internationale Kooperation erschwert und kriminalisiert, schwer. Geld hilft. Michail Chodorkowski, der Oligarch, der mehrere Jahre in russischer Haft verbrachte, finanziert mehrere Projekte, die sich für demokratische Reformen in Russland einsetzen.
Zweifellos kostet jede Tätigkeit auch Geld. Aber Geld ist aktuell nicht das Allerwichtigste, denn es gibt gerade zahlreiche Quellen für finanzielle Unterstützung. Es gibt Spendensammlungen, Regierungen stellen Geld zur Verfügung und auch Nichtregierungsorganisationen. Das heißt also, mein Geld ist nur eine von vielen Quellen.
Chodorkowski meint, um Putin loszuwerden, bedürfe es eines russischen Stauffenbergs. Der Wehrmachtsoffizier hatte 1944 versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten. Ist das Einzige, was hilft, ein Mord an Putin? Der Schlüssel zur Lösung der Probleme liege jedenfalls allein in Moskau, meint Wladimir Karamurza.
Die einzigen Menschen, die die politische Situation in unserem Land ändern können, sind die Russen in Russland. Daran führt kein Weg vorbei. Ehrlich gesagt, das können und sollten äußere Kräfte auch nicht machen. Das war schon immer so, nicht nur in Russland, sondern auch in vielen anderen postkommunistischen Ländern. Veränderung geschieht dann, wenn es eine kritische Masse von Menschen gibt, sowohl in der Gesellschaft als auch innerhalb der Eliten, die erkennen, dass es so nicht weitergehen kann.
Und er ist optimistisch.
So stabil, solide und stark das System Putin heute auch erscheint, es wird irgendwann zusammenbrechen. Das muss man sich klar machen. Das ist in unserer Geschichte oft passiert. Wissen Sie, sowohl das Zarenreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts als auch das Sowjetregime am Ende des 20. Jahrhunderts brachen innerhalb von 3 Tagen zusammen. Und niemand hat es kommen sehen.
In 3 days and nobody saw it coming.
Sergei Lukaschewski vom Sacharow-Zentrum sieht es ganz ähnlich, klingt aber weniger optimistisch.
Natürlich wurde in den letzten 10 Jahren oft gesagt, wenn 1 Million Menschen auf den Platz gehen, wird das Regime zusammenbrechen. Aber wenn ein paar hunderttausend Menschen auf den Platz kommen und versuchen, in die Staatsduma einzudringen, dann wird die Polizei schlichtweg auf sie schießen und es wird Tote unter den Menschen geben. Kann es dabei zu einem Zusammenbruch des Regimes kommen? Vielleicht. Es kann passieren, einfach aufgrund seiner Schwächung, aufgrund einiger völliger zufälliger Ereignisse, die niemand organisieren wird und die niemand vorbereiten wird. Aber das kann man nicht planen, das kann man nicht organisieren.
Das war der Hintergrund. Kampf gegen Putin. Russische Oppositionelle und die Pläne für einen Machtwechsel. Eine Sendung von Thomas Franke. Redaktion: Friederik Rother.